Ich blute aus dem Mund. Ich suche nach der Frage, ich finde nur den Grund, den ich nicht ertrage, denn ich bin mit mir allein. Alles, was ich sage, dient nur noch dem Schein. Und jetzt, wo ich versage, reißen meine Lippen ein. Ich blute aus dem Mund. Ich suche nach der Frage. Ich finde nur den Grund. Also spinne ich ein Netz, doch es ist so fragil, denn ich spinne. Ich bin nicht mal wirklich hier. Verantwortung wiegt viel. Ich kann sie nicht tragen. Vertrauen wiegt wenig. Ich trau mich nicht zu wagen. Ich habe nie jemanden außer mir selbst geholfen. Es ist nicht warm über den Wolken. Mir ist so wahnsinnig, wahnsinnig kalt. Mein Ego und ich werden gemeinsam alt. In Kirchen ist es kalt, ich friere. Meine Füße sind so wund. Die Wolken schweben jetzt vor meinem Mund. Ich infiziere meine Freunde mit Krätze. Ich trete auf Sätze wie Kinder auf Lego. Ich bete nur für mein eigenes Ego. Das Blut in meinem Mund ist trocken. Ich spreche nur noch mit Gewalt. Das Blut in meinem Mund ist trocken. Mein Ego und ich werden gemeinsam kalt. Alle werden alt, ich höre. Nur noch brechende Knochen. Jedes noch so festzuhaltende Versprechen wird von mir wie ein Knochen gebrochen. Ich weiß, was ich will. Ich will ein Luftballon sein. Um mich herum wird es still. Jeder weiß, ich bin ein Stein. Das war gerade ein Gedicht, das ich diesen Winter geschrieben habe, als ich auf meinen Flixbus in Berlin nach Hamburg gewartet habe und gerade aus Athen zurückkam. Ich finde, manchmal kann man am besten schreiben, wenn man zurückkommt. Ich bin nicht gut darin, auf Reisen oder während Reisen zu schreiben, aber wenn ich zurückkomme, dann meistens schon, komischerweise. Ich glaube, da löst sich irgendwas in mir. Und dieses Gedicht behandelt das Thema, das wir heute besprechen werden, Egoismus und Narzissmus. Was ein Thema ist, was mich viel beschäftigt, weil ich ein ziemlicher Egozentriker bin. Ich glaube, alle, die mich kennen, können das auch bestätigen. Und ich habe viel über dieses Thema nachgedacht in den letzten paar Tagen. Und als Einstieg werde ich gleich eine meiner Kategorien abfrühstücken. Und zwar das Buch der Woche, weil ich nämlich ein Zitat aus dem Buch der Woche euch vorlesen möchte. Das finde ich ganz gut einleitend ist vielleicht zu dem Thema. Das Zitat geht wie folgt. Hör auf, immer nur über dich selbst nachzudenken. Dreh dich einfach mit der Welt. Hör auf, immer nur über dich selbst nachzudenken. Dreh dich einfach mit der Welt. Hör auf, immer nur über dich selbst nachzudenken. Dreh dich einfach mit der Welt. Dieses Zitat ist aus dem Buch Big Sur von Jack Kerouac. Und das ist mein Buch der Woche, weil ich es vorletzte oder vorvorletzte Woche, also ich nehme heute am 5.6. auf. Ich weiß nicht genau mehr, wann ich das gelesen habe. Vorletzte Woche vielleicht. Ich habe es auf jeden Fall komplett durchgelesen, richtig schnell, weil Jack Kerouac diese gewisse Art zu schreiben hat, die mich immer super doll packt. Ich will auf jeden Fall mehr von seinen Büchern lesen. Man sollte natürlich als erstes On the Road wahrscheinlich lesen und Big Sur sich für später aufheben, weil es ja eher sich dem Ende seines Lebens und seiner Karriere zuneigt. Und dieses Zitat hat mich irgendwie die letzten Wochen total begleitet, weil es für mich so ein Loslassen von sich selbst auch bedeutet. Man muss einfach mal loslassen und es dreht sich nicht alles um sich, sondern man dreht sich mit den Dingen. Weil natürlich, die Welt dreht sich nicht um einen, die Welt dreht sich um sich und um die Sonne und so weiter. Und man muss sich mitdrehen, anstatt sich selbst im Kreis zu drehen. Wenn das Sinn ergibt. Und dieses Buch kann ich einfach nur empfehlen. Ich glaube, dass er selbst, weil dieser Ratschlag kommt nicht von Jack Kerouac selbst, sondern er hat eine Unterhaltung mit einem Freund und dieser weist ihn dann darauf hin und sagt diesen Satz. Und ich glaube, auch wenn Jack, es ist relativ autobiografisch, das Buch ist nur andere Namen, deswegen es geht letztendlich um ihn selbst, also Jack Kerouac als Autor, wie er in der Natur letztendlich verrückt wird. Aber ich glaube, er hat diesen Ratschlag schon beherzigt. teilweise. Und mir ist aufgefallen, dass der Charakter dann am glücklichsten zu sein schien, als er alleine in der Natur war und sozusagen von sich losgelassen hat und nicht ständig über sich selbst nachgedacht hat und einfach mit den Bäumen mitgewachsen ist und morgens mit den Vögeln aufgestanden ist und sich ans Wasser gesetzt hat und sein langes Gedicht geschrieben hat über das Rauschen der Wellen und er sozusagen mitgetrieben ist und mitgeschwommen, mitgeglitten, einfach nur sich halt mit der Welt mitgedreht hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich selbst verliert, wenn man selbstlos ist, ist man am glücklichsten. Wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, war auf dem Mount Everest ein Stau. Ein Stau von Menschen. Ich weiß nicht, diese Bilder allein schon. Ich habe auch ein paar Mal gehört, die sind fake, aber ich glaube jetzt einfach mal, dass sie echt sind. Und diese Bilder sind doch schon irgendwie beeindruckend, wie viele Menschen sich auf den Weg machen, um diesen riesen hohen Berg zu besteigen und sich in Lebensgefahr begeben, einfach nur, um es einmal erlebt zu haben. Und es sind viele Leute dabei, die nicht dafür geeignet sind, glaube ich, das zu tun. Weil ich glaube, sowas, so eine krasse Bergsteigtour ist echt nicht für jeden Mann gemacht. Für jedermann, also auch für jede Frau nicht. Und ich glaube, das Problem ist, dass es so viele Leute versuchen und dann sowas wie ein Stau entsteht und einfach Leute sterben. Richtig in hohen Zahlen. Also es ist doch eigentlich verrückt. Und wir haben uns darüber letztens unterhalten mit ein paar von den anderen Freiwilligen, weil die darüber auch nochmal in ihrem, ich glaube, im Point of View reden wollen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum überhaupt? Warum muss man auf so einen verdammt hohen Berg hochsteigen? Warum muss man sich so einer Gefahr aussetzen? Warum ist dieses Bedürfnis in Menschen, immer so krasse Dinge zu erleben und die krassen Abenteuer zu erleben und die krassen Dinge zu tun und den Adrenalinkick zu kriegen? Irgendwie ist mir das ein Rätsel, weil wirklich das Letzte, was ich machen würde, ist den Mount Everest zu besteigen. Ich gehe gerne wandern und so, aber nein, nein, danke. Und dann ist mir ein Gedanke wieder zugeflogen, den ich irgendwann mal hatte. Ich glaube, als Freunde mich gefragt haben, ob ich mit in den Heidepark will. Es gibt nicht viele Dinge, die ich hasse, aber der Heidepark gehört dazu. Und ich finde einfach die Tatsache, dass Menschen Achterbahnen erfunden haben, vollkommen absurd. Ich meine, wie langweilig ist unser Leben, unser privilegiertes Leben geworden, dass wir diesen Adrenalinkick so sehr brauchen, dass wir uns in eine Achterbahn setzen. Dass wir Geld ausgeben, um in den Heidepark zu fahren oder irgendwas in der Art. Uns in einer richtig langen Schlange anzustellen, um dann in so ein komisches Gefährt zu steigen, was uns irgendwie 30 Sekunden lang kompletten Schrecken gibt. Und danach fühlt man sich irgendwie geil, weil man es durchgezogen hat. Und danach fühlt es sich, ich habe es schon gemacht, okay? Ich war ein paar Mal in meinem Leben in der Achterbahn, ich muss es nicht wiederholen, aber ich kann verstehen, dass dieses Gefühl danach irgendwie einen abhängig macht, weil natürlich Adrenalin ein Hormon ist, das der Körper ausstößt und das letztendlich, ich würde mal behaupten, ähnlich wie eine Droge funktioniert. Das ist eine dieser körpereigenen Drogen. Und Adrenalin ist ja auch überlebenswichtig, aber also das haben die Menschen halt früher gebraucht, wenn sie irgendwie gejagt haben und sowas. Und solche Dinge erleben wir halt einfach nicht mehr. Und deswegen müssen wir uns jetzt Achterbahnen bauen oder den Mount Everest besteigen, obwohl wir gar nicht dazu in der Lage sind. Oder irgendwie so Kletterparks und so. Ah, nee, das brauche ich alles nicht. Vielleicht sehen andere Menschen das anders und ich will jetzt auch nicht Leute, die Mount Everest besteigen, dafür schämen, weil ich das krass finde. Und so krasse Bergsteiger finde ich auch sehr beeindruckend. Ich frage mich nur, warum wir uns so mit unseren Erlebnissen identifizieren. Ich habe das Gefühl, dass wir krampfhaft nach Erlebnissen gieren, aus denen sich unser Leben dann anscheinend zusammensetzt. Ich meine, Erlebnis, das Wort Leben steckt sogar drin. Aber ich frage mich, sind wir die Dinge, die wir erlebt haben, sind wir das wirklich? Oder ist das nur ein Teil von etwas anderem? Und muss man sich immer so zwingen, so krasse Dinge zu erleben? Es gibt ja so verschiedene Gesellschaftstheorien, und eine davon ist in der Soziologie, dass wir eine Erlebnisgesellschaft sind und dass wir deswegen so Dinge machen wie Heidepark, Mount Everest besteigen, irgendwelche krassen Reisen, so richtig viele krasse Dinge erleben, uns darüber identifizieren und daraus setzt sich unsere soziale Gruppe zusammen und all sowas. Ich wusste mal viel mehr darüber, aber also das hatte ich halt irgendwann mal in der Schule und ich dachte, ich hätte mir mehr gemerkt. Ich glaube, es hat trotzdem Sinn ergeben. Also anscheinend identifiziert man sich über das, was man erlebt hat. Zum Teil jedenfalls. Aber ich frage mich, sind wir wirklich das? Sind wir wirklich nur das, was wir erlebt haben? Sind wir nur unsere Erlebnisse oder sind wir mehr? Ich mache hier jetzt ja gerade meinen europäischen Freiwilligendienst und eine unserer Pflichten ist es, an einem On-Arrival-Training teilzunehmen und nach 6 Monaten, glaube ich, an einem Midterm-Training. Und dieser Pflicht bin ich letzte Woche nachgegangen, also war ich in Budapest und musste halt an so einem Training teilnehmen. Und ein Großteil dieses Trainings setze ich aus solchen Gruppenaktivitäten zusammen, für die ich genau der richtige Mensch bin. Okay, aber darüber will ich jetzt nicht mehr nachdenken. Und der andere Teil ist sehr, sehr viel Selbstreflexion. Also man wird wirklich kontinuierlich dazu aufgefordert, sich zu fragen, was sind deine Ziele, was wünschst du dir von diesem Freiwilligendienst, was nimmst du dir vor, was hast du gelernt, was willst du lernen, bla bla bla. Sehr viel Zeit mit sich selbst verbringen, nachdenken, Dinge aufschreiben, das visualisieren und so. Und eigentlich würde ich sagen, ich bin ein selbstreflektierter Mensch, was auch mit meinem Egoismus zusammenhängt, weil ich einfach sehr gerne über mich selbst nachdenke, weil, also jedenfalls war es früher so. Aber während dieses On-Arrival-Trainings hatte ich es irgendwann so satt. Ich war so gelangweilt von mir selbst. Ich habe mich immer für so besonders gehalten und das Wichtigste für mich war, dass andere Leute mich interessant finden. Aber ich glaube, mir ist es jetzt wichtiger, interessiert zu sein. Ich will interessiert sein, nicht interessant. Ich glaube, so lebt sich das Leben besser. Und diese Erleuchtung, sage ich mal, ist mir während des On-Arrival-Trainings irgendwie gekommen, weil ich ab einem gewissen Punkt einfach keinen Bock mehr auf mich selbst hatte und immer, irgendwann war es einfach anstrengend und sehr ermüdend auch, weil es halt, man kennt sich ja irgendwie selbst und nee. Und ich reflektiere viel selbst. Ich schreibe schon täglich Tagebuch und so, aber ich habe mir früher dann immer gewünscht, ich sterbe einen dramatischen Tod und man findet meine Tagebücher und ich werde berühmt und man wird mich nie vergessen. Aber das ist doch alles so egal. Und auf jeden Fall war ein Teil dieser Selbstreflexion die Aufgabe, dass wir uns fragen sollen, what makes me me? Also was macht mich zu mich selbst? Oder womit identifiziere ich? Oder woraus bestehe ich? Ich weiß nicht genau, wie ich das übersetzen soll. Was macht mich aus? So würde ich es übersetzen. Und das sollten wir visualisieren. Und ich habe zuerst angefangen, so eine Mindmap irgendwie zu machen. Und dann verschiedene Felder waren irgendwie Familie, Freunde, Musik, Hobbys, Bücher, die ich gelesen habe oder so, Filme, Reisen, die ich vorhabe, Reisen, die ich hinter mir habe, solche Dinge. Und dann wollte ich das irgendwie aufschreiben. Und dann ist mir aber irgendwie klar geworden, dass ich das gar nicht bin. Ich habe mir das angeschaut, diese Mindmap, und mich selbst gefragt, bin ich die Bücher, die ich gelesen habe? Bin ich die Filme, die ich gesehen habe? Bin ich die Bücher, die ich schreiben möchte? Oder die Filme, die ich drehen möchte? Bin ich die Freundschaften, die ich geführt, die Länder, die ich besichtigt und die Abenteuer, die ich erlebt habe? Oder bin ich was anderes? Irgendwie erschien mir das alles so nur so ein kleiner Bruchteil des großen Ganzen zu sein. Und wieder, als würden wir uns selbst auf immer wieder beschränken auf Kleinigkeiten. Und letztendlich, was ich gemalt habe, waren ganz viele Sterne und Monde und Saturne und Blumen und irgendwie so Symbole, die die Natur und das Universum darstellen sollten. Und dann habe ich so gestrichelte Umrisse meines Körpers dargestellt, weil ich letztendlich ist mein Körper nur eine Hülle, eine physische Distanz, die praktisch mein Bewusstsein umkleidet, aber die Energien fließen ja dahin durch. Also es ist ja nur eine kleine Grenze, sage ich mal, die mich abgrenzt, aber nicht wirklich da ist. Ich glaube, das ist nicht echt. Ich klinge ein bisschen verrückt heute. Und ich will mich auch gar nicht so sehr nur auf diese Zeichnung ja konzentrieren, weil das auch nicht so interessant ist, mein Gedanke. Weil diesen Gedanken hatten schon viele andere Menschen vor mir, nämlich der Gedanke, dass wir alles sind und alles ist wir. Also eins ist alles und alles ist eins. Dieser Gedanke. Also, dass ich letztendlich genauso sehr das Universum bin, wie das Universum ich ist. Also, na, es ist sozusagen so ein nie endender Energiefluss, dessen Teil wir einfach nur sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich das bin, was ich erlebt habe. Ah, ich bin gerade nicht so ganz fokussiert. Ich weiß nicht, ob mein Punkt so ganz angekommen ist. Wir können ja mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Dass ich aus einem Buch geklaut habe und dieses Buch trägt den Titel Buddhas kleiner Finger und ist von dem Autor Viktor Pelevin aus Russland. Übrigens ein sehr, sehr gutes Buch. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Vielleicht werdet ihr gleich merken, weshalb. Okay. Wo bin ich gerade? Ich bin im Studio. Und wo ist dieses Studio? Mushtarhas. Wo ist Mushtarhas? In Nyíregyháza. Wo ist Nyíregyháza? In Ungarn. Wo ist Ungarn? In Europa. Wo ist Europa? Auf der Welt. Wo ist die Welt? Im Sonnensystem. Wo ist das Sonnensystem? Im Universum. Wo ist das Universum? In sich. Und wo ist dieses in sich? In mir. Und wo bin ich? Im Studio. Ich hoffe, das hat so ein bisschen verdeutlicht, was ich meine und warum es mir schwerfällt, in diesem Moment mich praktisch selbst darzustellen in einer Visualisierung, was jetzt auch gar nicht heißen soll, dass ich mich viel größer sehe, sondern dass ich einfach alles, was ich mit dem ich mich identifiziere, für unbedeutend gehalten habe in diesem Moment. Und ich habe wirklich ein Problem mit Egoismus. Ich gucke in jeden Spiegel, den ich sehe. Ich bin wirklich narzisstisch. Ein Großteil meiner Gedanken ist letztendlich nur meine Vorstellungskraft, die sich versucht vorzustellen, was andere Menschen über mich denken, oder meine Fantasie, die versucht, mich selbst durch die Augen anderer zu sehen, in einem guten Licht natürlich. Und solche Apps wie Instagram und so sind natürlich voll gefährlich für einen Narzissten wie mich, weil ich praktisch gefundenes Fressen für solche Apps bin, weil es mich richtig geil macht, Likes und sowas zu bekommen. Weil das gibt mir Aufmerksamkeit, das gibt mir ein Gefühl, irgendwie da zu sein, das gibt eine Reaktion auf meine Existenz. Was wiederum für mich dann auch immer heißt, ich bin echt. Aufmerksamkeit ist eine Reaktion darauf, dass ich existiere und deswegen der Beweis, dass ich bin. Aber man ist auch einfach so. Man braucht gar nicht diese Aufmerksamkeit. Man wird auch so sein. Das sind so Erkenntnisse, die ich echt mehr in mein Verhalten einfließen lassen möchte, weil ich kann doch nicht mein Leben lang ein Egoist bleiben. Ich glaube nicht wirklich an Altruismus. Ich glaube, man tut immer alles ein bisschen aus Egoismus. Und selbst wenn man anderen hilft, um sich besser zu fühlen irgendwo, dann ist das doch okay, oder? Weil man hilft den anderen ja trotzdem. Aber so narzisstisch, mich so selbst wichtig nehmt. Nee, das braucht die Welt nicht. Die Welt braucht nicht noch mehr Narzissten. Die Welt braucht mehr selbstlose Menschen. Ich sollte vielleicht wirklich damit aufhören, jede Sprachnachricht, die ich abschicke, dann auch nochmal anzuhören, weil es mich interessiert, wie ich selbst klinge. Oder die meiste Zeit, die ich auf Instagram verbringe, auf meinem eigenen Profil zu verbringen und mir dabei vorzustellen, was andere Leute denken, wenn sie es sehen. Es ist so eine absurde Zeitverschwendung. Ich glaube gerade nicht, dass ich damit so viel Zeit schon in meinem Leben verbracht habe. Es gibt so viel Wichtigeres, so viel Größeres. Ich weiß nicht, diese krampfhafte Sucht nach Erlebnissen und Adrenalin und Reaktion auf das, was man getan hat, spielt für mich halt alles in das Thema Egoismus und Narzissmus ein, weil man sein Leben mit den krassen Dingen füllen will und aus seinem Leben alles rausholen will und sein Traum erfüllen und sein ganzes Potenzial ausschöpfen und seine Leidenschaft leben, und alles ist so wichtig und dramatisch und man braucht diese tausend Dinge, um sich gut zu fühlen und um sich echt zu fühlen, um sich lebendig zu fühlen. Aber ist man nicht am lebendigsten, wenn man tief ein- und ausatmet und einfach nur ist? Also ist im Sinne von sein. Zum Beispiel gestern habe ich versucht zu lesen, aber ich konnte mich mal wieder nicht konzentrieren und ich saß gerade draußen und dann habe ich mich umgeschaut und eine Ameise gesehen, wie sie ein eindeutig größeres Insekt irgendwie von A nach B transportiert hat. Und das war so faszinierend, ihr dabei zuzusehen, wie sie dieses Insekt transportiert. Das klingt richtig langweilig. Aber es war in dem Moment so faszinierend und so interessant. Und gestern bin ich auch spazieren gewesen oder ich war einkaufen und auf dem Weg bin ich an einem so richtig stark duftenden Baum vorbeigekommen. Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, dass tausende Schmetterlinge und Bienen an den Blüten von diesem Baum irgendwie halt ihren Nektar da rausgeholt haben oder was auch immer. Bestäuben nennt man das genau. Ich bin nicht so gut im Bio gewesen. Auf jeden Fall stand ich locker 5 Minuten vor diesem Baum und habe mir das angeschaut, weil das so krass war für mich und so viel wichtiger, als was ich gerade vorhatte. Und solche Erlebnisse möchte ich gerne viel, viel öfter haben. Das fühlt sich irgendwie richtiger an. Das fühlt sich nicht so nach Ego an. Und jetzt fühlt es sich nach Ego an, dass ich das teile und mich deswegen irgendwie besonders und cool fühle. Und alles, was ich sage, widerspricht sich auch hundertprozentig mit meinem Verhalten grundsätzlich. Aber ich werde versuchen, es zu bessern. Und ich glaube einfach, dass die Menschheit im Allgemeinen irgendwie ein Problem mit Egoismus hat. Zum Beispiel finde ich es auch witzig, wie wir immer behaupten, oh ja, der Klimawandel wird die Welt zerstören. Aber ich glaube eigentlich eher, dass der Klimawandel die Menschen zerstören wird. Wenn man jetzt sozusagen uns als ein Virus begreift, dann ist der Klimawandel der Fieber, der uns ausrottet. Aber man überlebt sein Fieber ja meistens, aber der Virus ist weg. Und die Welt wird uns überleben, weil wir nur ein winzig, winzig, winzig kleiner Punkt sind einer Milliarden von Jahren lange Geschichte der Welt. Also uns gibt es einfach so kurz. Warum sollten wir die Welt komplett zerstören? Irgendwie glaube ich das nicht. Ich will nicht immer versuchen, irgendetwas zu sein. Ich will einfach nur sein. Ich will natürlich Interessen haben und Freunde und Familie, mit denen ich mich identifiziere, und ich will auch Dinge erleben. Aber ich will in Zukunft all das nicht tun, um interessant zu sein, sondern weil ich interessiert bin. Ich glaube, das nehme ich mir jetzt vor. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwas ändert an meinem Leben. Aber mich hat zum Beispiel ein Freund hier in Yiddishase irgendwie inspiriert, weil er so unglaublich gut zuhören kann. Wenn man mit ihm spricht, dann hört er zu und ist einfach interessiert. Und ich finde das so krass, weil es mir sehr schwer fällt, Leuten über einen längeren Zeitraum zuzuhören. Und ich finde das voll beeindruckend von ihm. Und ich wäre wirklich gerne genauso interessiert an allem. Und ich glaube, das kann man lernen. Ich glaube, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so in die Richtung gelaufen ist, wie ich es geplant habe, aber so viel geplant hatte ich auch gar nicht. Ich habe jetzt noch 2 Songs der Woche für meine Kategorie. Beide sind Pop-Punk, weil Pop-Punk meine Lieblingsmusikrichtung ist, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Die haben aber beide mit dem Thema heute zu tun. Und das erste Lied ist von Boston Manor, einer ziemlich guten Band, die auch gar nicht so richtig Pop-Punk ist. Eher so Post-Grunge? Nee, das trifft auch nicht. Aber es ist egal, Genre ist eigentlich auch nicht so wichtig. Aber die sind echt mega nice und diesen Herbst auch auf Tour. Also ich werde es leider nicht schaffen, sie zu sehen, weil ich in Ungarn wohne. Aber wenn man in Deutschland wohnt, sollte man die sicher sich mal anschauen. Die sind auch richtig nice, wenn sie live spielen. Auf jeden Fall heißt der Song Stop Trying Be Nothing und ist von dem Album Be Nothing aus dem Jahr 2016. Und ich spiele jetzt 30 Sekunden ein. Dieser Song behandelt für mich ganz gut diesen Gedanken der Selbstlosigkeit und des Loslassens von Definition. Weil sich zu definieren auch eigentlich immer nur heißt, sich abzugrenzen, eine Linie zu ziehen zwischen sich und dem Rest und dann irgendwann sich selbst einzumauern. Weil aus der Linie Steine werden und aus den Steinen wird eine Mauer, falls es sie da gibt. Und deswegen will ich einfach aufhören, mich immer so krass festgelegt zu identifizieren oder es für so wichtig zu nehmen und mich selbst für so super interessant zu halten. Und mit dieser Selbstobsession und diesem Narzissmus beschäftigt sich auch der nächste Song, und zwar von einer meiner absoluten Lieblingsbands, The Story So Far, einer der besten Pop-Punk-Bands dieser Zeit, würde ich behaupten. Und das Lied heißt Spark Fires und ist von der EP While You Were Sleeping aus dem Jahr 2009, also nicht sehr repräsentativ für die Musik, die sie jetzt machen, aber eigentlich sogar, ich glaube, fast eins meiner Lieblingslieder von dieser Band, neben vielleicht Keep This Up und Daughters, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall spiele ich jetzt 30 Sekunden ein. We'll still be standing, prep your melting, and you look in the mirror. ein sehr gutes Lied, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Und ich glaube, ich beende heute diese seltsame Show mit einem nicht sonderlich guten Text, den ich vor einer Ewigkeit mal geschrieben habe und heute wiedergefunden habe, als ich gesucht habe nach Texten, die ich hier teilen könnte im Zuge dieses Themas. Übrigens lade ich auch die Texte separiert auf Soundcloud hoch. Man kann mich unter dem Namen Anne Luise finden, weil ich gerne mit Leuten in Kontakt treten würde, die auch schreiben, damit ich besser werde, weil ich noch viel, 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 viel zu lernen habe. Also werde ich jetzt schon mal Tschüss sagen und euch dann allein mit dem Text lassen, den ich euch vorlese. Ich hoffe, euch hat interessiert, was ich erzählt habe. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, wenn ihr das hier am Freitagabend hört. Wir werden uns nächsten Freitag wieder hören. Und hier kommt jetzt der Text mit dem Namen Narzissmus. Die Zeit besteht aus Nebel und zieht an ihr vorbei. Das, was immer bleibt, ist der Spiegel. Es stürmt, es schneit, es regnet, es scheint die Sonne, Rauchwolken ziehen auf, Ruß und Splitter, Staub wird durch die Luft gewirbelt, aber immer wird sie den Spiegel freiwischen, um sich in die eigenen Augen zu sehen. Warum tut sie das? Hat sie Angst zu vergessen, wie sie aussieht? Hat sie Angst zu vergessen, wer sie ist? Schenkt ihr eigener Anblick ihr wirklich Halt? Weiß sie denn nicht, dass der Spiegel lügt? Stunde um Stunde könnte sie hier stehen, liegen, sitzen, sich selbst betrachtend, an sich selbst denkend. Aber leider muss sie leben, sich trennen von ihrem eigenen Anblick. Also zieht sie sich an, ein hübsches weißes Kleid, in dem sie zwischen all dem Ruß, den Splittern, dem Staub aussieht wie eine leuchtende Eisprinzessin, malt sich ihr bestes Rausgehgesicht auf, dichte Wimpern, glänzende Haut, glitzernder Kussmund, bürstet ihr Haar und verlässt das Haus, hinterlässt einen einsamen Spiegel. Was für ein Glück es doch ist, dass es auch draußen immer wieder Gelegenheiten gibt, sich selbst zu betrachten, in Schaufensterscheiben, Pfützen und Autofenstern zum Beispiel. Ein kurzer Blick zur Seite und sie kann sich beim Schweben betrachten, lächelt sich zu, will weiterschweben, aber in dem Auto, das ziemlich dreckig ist, sitzt jemand und dieser jemand ist wütend. Dieser jemand steigt aus, sieht sie an, wie es sonst so der Spiegel tut und ruft: Ich habe euren bescheuerten Narzissmus sowas von satt. Auf einmal hört sie auf zu leuchten, hört auf zu schweben. Das Eis schmilzt und während ihr heiße Schamesröte ins Gesicht schießt, bröckelt die Maske. Die Lippen hören auf zu glänzen, die Haut hört auf zu glitzern und ihre Wimpern, die vorhin noch die Federn eines anmutigen Vogels waren, werden zu knochigen Spinnenbeinen. Dann zeig mir doch was, fasst sie sich ein Herz. Dann nimm mich doch mit in deinem dreckigen Auto und zeig mir die verdammte Welt. Und in ihrem Kopf erscheint ein Spiegel und sie sieht, wie der Junge ihr die Tür aufhält, wie sie in das dreckige Auto steigt, den Kopf eingezogen, um sich nicht zu stoßen. Und sie verbindet ihr Handy mit der Anlage und er liebt das Lied und sie singt mit und sie fahren die Straßen der Welt entlang, fahren durch das kleine, seltsame, verrußte Land und sie streckt ihre Hand aus dem Fenster, streichelt die staubige Luft und sie fahren durch Sturm, Schnee, Regen, Sonne. Sie lacht und sie strahlt. Ihre Haut wieder glänzend, ihre Lippen wieder glitzernd. Er aber schüttelt nur den Kopf und bevor er in sein dreckiges Auto steigt, die Tür mit einer Wucht zuknallt, dass Schmutz und Staub sich wirbelnd in der Luft vermischen, sagt er nur noch einen mysteriösen Satz. Sieh dich doch einfach mal um.